Das heilige Evangelium steht geschrieben im Römerbrief. Das habe ich für heute ausgesucht. In diesem wunderbaren Kapitel, Kapitel 8, wird ja eingeleitet: So ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Und dann gibt es diese wunderbaren Worte und Verse ab Vers 28, Kapitel 8. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem göttlichen Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet zu Gott, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass der, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber verordnet hat, die hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, die hat er dann auch gerecht gemacht. Welche er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Was wollen wir hierzu sagen? Wir sagen, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist doch hier, der gerecht macht. Wer will noch verdammen? Christus ist hier, der gestorben, ja, der auferweckt worden ist, und welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns? Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert? So wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit um deswillen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, schreibt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Hohes noch Tiefes, noch überhaupt keine andere Kreatur uns scheiden mag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, O Christe.
Ja, eigentlich könnten wir jetzt auch still werden, dankbar sein, jubilieren, Anbetungszeit machen. Eigentlich ist alles gesagt. Besser kann man es gar nicht sagen. Ich habe trotzdem ein Wort rausgesucht. Also ich muss meine Predigt suchen. Und zwar aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 61, 1 und 3, 1 bis 3. Jesaja 61. Der Geist des Herrn Jahwe, ist über mir. Darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzens sind, zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werden die Bindung. Und zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache, des Gerichts unseres Gottes, aber zu trösten alle Traurigen, zu schaffen den Traurigen zu Zion, dass ihnen Schönheit statt Asche und Freudenöl statt Traurigkeit und schöne Festkleider für einen betrübten Geist gegeben werden. Und dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzen des Herrn zum Preise. Wow, was schöne, wunderbare Worte heute. Und mein Thema, ich habe es mal genannt, Sack und Asche, Schönheit statt Asche. Sack und Asche, Schönheit statt Asche, ich habe das so genannt, das kann man gut behalten. Sack und Asche, Schönheit statt Asche. Das ist ein traumhaft gutes Evangelium, ein traumhaft gutes Wort. Das heißt, das will ja sagen, Gott kam überhaupt in diese Welt, nicht einfach, dass er da ist, ist er sowieso da im Geist, sondern er hat die Menschen, die Elenden, die Zerbrochenen im Auge und im Herzen, die Gefangenen, die Gebundenen. Und das kann man auf ganz, ganz verschiedene Weise erleben und erfahren, gebrochen, gebunden zu sein. Und da hinein kommt er mit einer eben wunderbaren Botschaft. Ich meine, man kann ja Angst kriegen, wenn Gott in diese kaputte, korrupte Welt kommt. Man kann ja Angst kriegen. Er ist ja auch ein Gott der Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und man kann ja den Atem anhalten. Was macht er? Und wenn dann in Vers 2 steht, diese Dualität, ich komme, um zu verkündigen ein gnädiges Ja des Herrn. Wir kennen den Text aus dem Evangelium, neutestamentlich, Lukas. Und Lukas lässt dann aber einen Halbsatz weg im Zitat, weil jetzt ist Gnadenzeit. Also hier geht es weiter zu verkünden, ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes. Das lässt Jesus weg bei seiner Lesung in Nazareth. Und dann geht es weiter zu schaffen, den Traurigen zu Zion, dass ihnen Schönheit oder Schmuck des Schönheits für Asche und Freudenöl statt Traurigkeit und schöne Festkleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Und sie werden genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzungen des Herrn zum Preise. Sack und Asche, Schönheit statt Asche. In meiner persönlichen Erfahrung, in meiner theologischen Sicht, in meiner seelsorgerlichen Erfahrung ist mir im Laufe der Jahre sehr, sehr deutlich geworden, es gibt zwei Spezialitäten des Teufels. Vielleicht gibt es mehr, wahrscheinlich, aber um die zwei geht mir's. Zwei Spezialitäten des Teufels. Die eine ist, dass er darin Meister ist, Schuld zu bagatellisieren oder umzudeuten. Mit dem Ziel, das er hat, dass wir ja nicht zur Quelle der Gnade laufen, bewahre, denkt der Teufel. Also ja, keine Schuld einsehen. Und die andere Spezialität ist, wenn er merkt, das funktioniert irgendwo nicht bei dem oder bei der, dann schiebe ich ihn möglichst darüber hinaus. Wenn der Teufel nicht halten kann, dann schiebt er drüber hinaus. Alte Regel im geistlichen Kampf. Also, er will auf gar keinen Fall, dass der Mensch an diese Quelle solcher Gnaden gelangt, wie ich sie jetzt in zwei Texten gelesen habe. Das ist sein Albtraum. Dafür kämpft er eine Menschheitsgeschichte lang. Sie sollen nicht wieder schön werden. Er freut sich an der Hässlichkeit der Welt. Er freut sich an der Hässlichkeit des Menschen, seinen Verfall, seine ganze Korruption, sein Hass, all das, was über den Menschen gekommen ist. Ja, keine Schönheit, keine neue, keine Herrlichkeit, schon zweimal keine ewige Herrlichkeit. Er hasst es, so wie er uns überhaupt hasst. Und beides sind Abgründe, teuflische Abgründe. Abgründe. Diese Welt geht zu Abgrund. Diese Welt geht zu Abgrund, weil Menschen es hassen, ihre Realität, ihre Schuld, ihre Sünde, ihre Gottferne, ihre Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit anzusehen. Die Welt geht zugrunde und wir sind dieser Generation offensichtlich irgendwie daran Zeuge. Ganz persönlich. Das sind Abgründe. Aber das andere ist auch ein Abgrund, dass es der Teufel immer wieder schafft, dem fromm gewillten Menschen, sage ich jetzt mal, in die Abgründe seiner Selbstanklage zu führen. Als Seelsorger ahne ich, dass kaum jemand, wenn überhaupt, vermutlich niemand da ist, der auch in diesen Abgrund schon geblickt hat. Abgrund der Selbstanklage, der Selbstverurteilung. Und dann gibt es ja immer zwei Möglichkeiten, dass man diese Erkenntnis der inneren Abgründe eben zu dieser Quelle bringt, wo alles ausgetauscht wird. Schönheit statt Asche. Oder aber, dass man an die andere dunkle Quelle geschoben wird, wo nur Sack und Asche ist. Nicht Schönheit statt Asche, sondern Sack und Asche. Und genau das ist auch ein Trick des Teufels, eine Strategie des Teufels. Und ich sage mal, wo viele fromme Leute zusammen sind, wird das zu einer realen Gefahr. Wenn der, entschuldige, wenn das so sagen, aber wenn der Teufel das einsieht, sinnlos den abzuhalten von seinem Gottesweg, dann konzentriert er sich darauf, ihn drüber hinauszuschieben. Ihm die Sünde so groß zu machen und die Gnadenerkenntnis möglichst klein, ganz versteckt in eine Nische und sie umzudeuten. Ich habe mit so vielen Leuten über Gnade gesprochen und gemerkt, die haben überhaupt keine Ahnung, was das ist, um was es geht. Dann ist gnädig wie so eine kleine Dekoration, die halt dem Religiösen dazugehört. Aber dieses tief göttlich dynamische, einer völlig verwandelten und in die Perfektion Christi hineinführende, weil geschenkte Gnade, dieses Geschenk, das wird überhaupt nicht mehr verstanden. Von vielen, vielen Menschen. Auch von Frommen. Ich weiß nicht, wie viele tausend Male ich schon mit Leuten, ganz oft auch frommen Leuten, nicht wahr? Die haben dann Probleme mit ihrer Sexualität und mit ihrer Ich-Beziehung und wer bin ich und so weiter. Und dann ist man eifersüchtig und dann sitzen die vor mir und nachdem sie zum 724. Mal reingefallen sind, können sie es einfach nicht mehr glauben, nicht mehr fassen, nicht mehr annehmen, dass Gott sie direkt mit der Quelle seiner Gnade, wie er sie versteht, frisch und neu machen will, perfekt machen will. Also es sind einerseits die überwältigende Gefahr im Raum, dass der Mensch das nicht mehr erkennt. Heute wird davon gar nicht mehr oder kaum mehr gesprochen. Die Sünde des Menschen muss ich uns nicht erklären. Das ist der eine Abgrund. Der andere ist, dass wenn der Teufel die Menschen darüber hinausführt, dass wir kein Gefühl, kein Glauben mehr finden, kein Verständnis für die überfließende Überraschung. So habe ich das mal genannt. Das Wort Überraschung hat mich heute irgendwo sehr angesprochen. Man denkt ja über viele Worte nie nach. Da kommt etwas mit rascher Wucht über uns, also ist mächtiger. Es bestimmt uns dann. Und das Evangelium ist überfließende Überraschung. Es geht über unseren Verstand, über unser Fassungsvermögen. Dass Gott diese manchmal so erbärmlichen Kreaturen dann erhebt zu einem Glanz und einer Ehre, die in Ewigkeit nie mehr in Frage gestellt wird, weil sie in Christus gegeben ist. Wer kann das verstehen? Da muss schon Gott in uns einen Schalter umlegen, etwas freilegen. Zu verstehen, dass meine Armseligkeit, und ich merke es ja erst im Laufe der Jahrzehnte mehr, meine Armseligkeit in Gott Herrlichkeit geworden ist, die er berufen und gerecht gemacht hat, die hat er verherrlicht. Und wenn dann der Gedanke kommt, oh, kann überhaupt nicht sein, so wie ich bin, wie ich mich sehe, wie ich mich erlebe. Und deswegen bemüht sich dann Paulus in diesem Römertext mit den denkbar besten, schönsten, tiefsten, mächtigsten Worten zu sagen, es gibt einfach nichts, was dich trennen kann von diesem Vorhaben Gottes, dich perfekt zu machen in seinen Augen. Und ich kenne es schon. Ich kenne es schon von mir selber. Ich kenne es von vielen anderen, die gesagt haben, ja, ich weiß, es gibt nichts Zukünftiges, Höheres, Tiefes, nichts. Aber ich selber, das steht ja nicht drin. Ich kann mich ja mit meiner Armseligkeit dann doch trennen. Und das stimmt nicht. Das ist eine Lüge des Teufels. Da schiebt er uns über dieses Wunder des Evangeliums hinaus, über diese überfließende Überraschung. Und ich habe mir angewöhnt, morgens bei meinen Gebets-Gottbegegnungsritualen, kam aus einer Predigt, muss ich vielleicht hier nochmal predigen, beim verlorenen Sohn. Ich habe für mich verstanden, jeder Morgen beginnt für mich genau wie die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Da kommt Gott schon entgegengeeilt und gibt mir ein neues Kleid. So wie ich hier gekommen bin, das ist ja nicht meine Alltagskleidung, wird richtig übergezogen. Und dann hat er gleich die Schuhe dabei, also das Kleid der Vergebung, der Gerechtigkeit Christi. Und er hat gleich die Schuhe dabei und sagt, der Boden, auf dem du stehst, gehört wieder dir. Und dann bringt er den Ring und sagt, du bist voll eingesetzt. Voll eingesetzt. Wenn du mit diesem Siegelring ins nächste Dorf oder die nächste Stadt gehst und einen Kredit aufnimmst von, was weiß ich, 100.000 Schekel, sie werden dir den geben. Du hast den Siegelring, du bist voll Mitglied, gesichert, rechtlich bestätigt, voll Mitglied. Das bete ich morgens. Also ich mache da nicht so ein großes Ding draus wie jetzt. Aber ich will das in mein Herz eingebrannt wissen. Und die Wiederholung hilft mir dazu. Also gilt beides, sage ich mal. Schmälern wir beides nicht. Schmälern wir nicht, dass auch ich, sage ich mal, immer wieder so einen Knoten habe, der sich nicht löst, den ich vielleicht sogar hüte. Ich muss immer an Simson denken, nicht wahr? Toller Mann in der Bibel, wunderbarer Mann, ein Mann voller Kraft, ein Mann Gottes. Und die eine Stelle, die wollte er nicht sehen. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, jeder hat so seine eine Stelle, die ihn immer wieder zur Falle werden kann. Das schmälern wir nicht. Die muss tatsächlich umso mehr hin zu ihm, zur Quelle, zu Gott, zu Christus. Aber in unserer ganzen Kirche, unsere ganze Kirche, schmälen wir das nicht. Ich trage Sorge. Und ich sage Kirche bewusst in ganz großem Sinne, nicht konfessionell. Ich habe Sorge um unsere Kirche. Wo die hingeht, was das noch soll, die Banalität der Verkündigung, die wir oft haben, die Vereinseitigung, die Oberflächlichkeit. Unser Volk, schmälern wir beides nicht. Unser Volk, das so wegrennt von seinem Heil, seinem Frieden, seiner Zukunft, seiner Ewigkeit. Die ganze Welt, schmälern wir beides nicht. Das eine, dass wir das kleinreden, aber schmälern wir auch das andere nicht, die Perfektion der Vergebung. Ihr lieben Schwestern und Brüder, die wir ja alles, sonst wären wir ja nicht hier fromm unterwegs sind. Der Teufel hat schon oft gedacht, oh, hat keinen Wert bei denen, wenn ich dann nur Gnade vor Auge führen. Ich muss die reindrängen in eine Selbstanklage. Und wisst ihr was, das sage ich uns psychologisch, die Selbstanklage führt immer zur gegenseitigen Anklage. Der Mensch, der mit seiner eigenen Schuld und Sünde nicht zurechtkommt, der nicht zufrieden ist, der wird immer ein potenzieller Störfaktor der Gemeinschaft sein. Er muss immer andere klein machen. Er muss immer andere anklagen, verklagen, mies machen. Die Lösung wäre eine andere. Dass man mit der Traurigkeit, dem Ärmlichen, der Asche, der eigenen Wirklichkeit zu Gott kommt und sagt, mehr habe ich nicht. Und Gott sagt, gib her. Ich muss noch daran denken, wir hatten ja gestern diese ganzen Blumen hier. Gott kommt und sagt, das sind alles deine Blumen. Nimm sie dafür, gib mir die Asche. Und du kriegst die Herrlichkeit. Und ich garantiere sie dir. Ich versiegle dich dafür. Also lassen wir uns vom Teufel nicht in diese Ecke schieben. Sondern nehmen wir die ultimative Vergebung an. Der Teufel arbeitet an seiner Verdunklung des Evangeliums. Aber Gott will mir und will uns allen tatsächlich das Licht dazu geben. Und da bin ich dort, wo ich vorher anfing, hier unten bei Jona. Das, was ihn so geärgert hat. Er hat gedacht, die Niniviten, Ninive, da geht sowas von dunkel, teuflisch, widerlich, hässlich, ekelhaft, dreckig die Post ab. Aber ich sehe es schon kommen. Möglicherweise wenden die sich der Gnade Gottes zu und dann, ich weiß schon, was kommt. Ich kenne dich, barmherzig und gnädig bist du, geduldig und von großer Güte. Und zum Schluss vergibst du denen noch und es ist alles, als wenn nichts gewesen wäre. Und Gott sagt ja, ja, genau, das ist mein Herz, das ist meine Beziehung, das ist mein Ziel, das ist mein Plan. Wo immer ein Mensch sich umwendet und sagt, Herr, erbarme dich meiner. Das heißt ganz hinten, wir können das wunderbare Gleichnis, ganz hinten. Ich bin nicht wert und nicht würdig. Gibt es das bei uns auch in frommen Kreisen? Ja, ich kenne das auch. Bin nicht wert und nicht würdig. Und Gott sagt, komm. Das logistische Problem im Reich Gottes ist, dass Gott Hunderttausende, Millionen und Abermillionen, die ganz hinten sitzen, weil sie begriffen haben, ich bin es nicht wert, alle nach vorne kommen, in der ersten Reihe sitzen sollen. Und wo immer der Mensch sich vor Gott beugt und das einfach als Geschenk annimmt, dann sitzen wir alle, mag sein, dass der eine auf der anderen auf dem Schoß sitzen muss oder wie auch immer, was ein bisschen eng, gedrängt, gebe ich zu. Aber bei Gott gibt es für alle, die aus Gnade leben, im Gleit Christi gibt es eigentlich nur die erste Reihe. Weil die am klarsten, am deutlichen symbolisiert, hier gibt es keine Abstufungen. Bei Menschen gibt es immer Abstufungen. Der ist mehr wert, der ist weniger wert, der ist mehr vorne, der ist mehr oben. Bei Gott gibt es das nicht. Wenn wir durch allein das Kleid der Gerechtigkeit Christi leben, gibt es keine Abstufungen. Und wo wir manchmal die Nase rümpfen und denken, ja, der könnte auch anders oder die könnte auch anders. Auf einmal sitzt die genau neben uns. Oder der sitzt genau neben uns. Und man verkneift sich zu sagen, was machst denn du da? Müsstest du. Nein, genau richtig. Positioniert durch Gnade. Ganz vorne. Wie sagt Jona, ich habe ja gesagt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Also für mich ist das ein Festtag heute. Freue mich und ich muss doch überlegen, wie ich das heute feiere. Also ich feiere schon die Vergebung, weil ich bin ja durch. Ich nehme mir bewusst noch mal Zeit. Ich muss immer auch nach meinen Knoten suchen. Und bin angewiesen, sage ich immer wieder, auf andere Menschen, die mir helfen, die zu erkennen, weil ich so ein bisschen blind bin, vielleicht wie wir alle. Aber darüber hinaus feiere ich den mithöchsten, einer der 4, 5 höchsten Festtage des Jahres, Bußenbettag. Was ein Freudentag. Amen.